SRF 2 Kultur.
Sie hören Reflexe auf SRF 2 Kultur, heute mit einem Gespräch mit dem Schriftsteller Heinrich Steinfest über seinen neuen Roman Der Allesforscher. Und dieses Gespräch beginnt mit der Frage, woher kommt dieser Name?
Das hängt mit meinem eigenen Sohn zusammen. Vor einigen Jahren habe ich ihn gefragt, wie er einen Universalgelehrten definieren würde. Ich habe keine Ahnung mehr, wie wir auf das gekommen sind, aber ich habe ihm halt von diesem Begriff erzählt und habe ihm gleichzeitig gesagt, dass ich das ein bisschen einen holprigen Begriff finde und ob er mir da nicht eine Alternative anbieten könnte. Und da hat er sofort gesagt, na, alles Forscher natürlich. Und ich war da ganz hingerissen von dem Begriff und mir war auch gleich klar, das ist ein Titel. Das ist ein Titel. Jetzt habe ich aber noch keinen Roman dazu, aber immerhin ist mal umgekehrt, sonst muss man immer nachher sich so um einen Titel bemühen. Den hatte ich jetzt schon und man könnte ihm sagen, aus dem Titel ist dann der Roman herausgeschlüpft.
Und der Roman, der aus diesem Titel herausgeschlüpft ist, den stellen wir Ihnen heute vor in Reflexe. Mein Name ist Michael Luisier. Heinrich Steinfest ist das, was man einen Kultautor nennt. Ursprünglich ist er Maler, er schreibt und veröffentlicht aber seit Mitte der 90er Jahre verschiedenste literarische Werke. Darunter sind zwei viel beachtete Krimireihen, die eine mit dem einarmigen chinesischen Ermittler Markus Cheng, der wienerisch redet und in Stuttgart lebt, und die andere mit der Polizistin Lili Steinbeck, die als sehr schön beschrieben wird, aber eine eingeschlagene Nase hat. Alles verrückte Geschichten also. Daneben gibt es eine Reihe von Romanen, die keine Krimis sind, mitunter der neueste, der Allesforscher. Um einen Eindruck von diesem Roman zu bekommen, hören wir nun in die ersten paar Sätze hinein.
Oha! Ein Oha, denken oder sagen oder rufen, kann eigentlich nur bedeuten, sich in einem Zustand der Verspätung zu befinden. Und damit ist nicht allein die Straßenbahn gemeint, die einem davon fährt, sondern auch und vor allem die, die auf einen zufährt. Als sich das Ding mit rasender Geschwindigkeit näherte, erstarrte ich. Aber was hätte ich tun sollen? Mich wegducken? Fürs Wegducken ging alles viel zu schnell. Fürs Wegducken hätte es einer Vorbereitung bedurft, einer Warnung, einer Regieanweisung. Wobei ich absolut flink sein konnte, 26-jährig, Hürdensprinter, beinahe deutscher Meister, jedenfalls im Besitz eines Körpers, der einem möglichen sich zur Seite biegen, sich auf den Boden werfen, nicht im Wege gestanden hätte. Keine selbstverschuldeten Hindernisse auf Hüfthöhe, keine fettreichen Anhängsel. Doch umsonst. Ich war völlig in meiner Fassungslosigkeit gefangen. Eigentlich schon von dem Moment an, als ich den Schwertransporter erblickte, der da die Straße herunterkam und auf dessen Ladefläche sich wahrhaftig ein Wal befand. Ein gewaltiger Brocken von Fisch, auch wenn jedes Kind dir sagt, Wale seien keine Fische. Aber mein Gott, genau so schauen sie doch aus. Dieser hier, lang wie eine Straßenbahn, aber viel massiver, kastenartig, schwärzlich, der Schädel größer noch als der Rest. Keine Frage, ein Pottwal. So viel Naturkunde hatte ich auch noch intus. Ich konnte mir nicht mal sicher sein, ob der Fisch auf dem Laster tot oder halbtot war oder eher betäubt. Und auf dem Weg wohin? Ins Museum? Ins Aquarium? Oder war das, was ich dort auf dem LKW sah, vielmehr eine Attrappe, ein Werbegag? Allerdings wirkte das Tier ungemein echt, wie frisch gefangen, als es da keine paar Meter von mir entfernt vorbeikam und ich ihm hinterherglotzte.
Der Anfang aus Heinrich Steinfests Roman »Der Allesforscher«. Dieser Anfang ist typisch für Heinrich Steinfest, denn etwas vom Charakteristischsten an ihm ist seine mitreißende Fantasie. So auch hier. Der Wal, der hier auf diesem Laster liegt, der explodiert nämlich. Was übrigens vorkommt, wenn sich im Innern eines toten Wals Gärgase bilden. Und was übrigens auch schon vorgekommen ist, wie 2004 nämlich, mitten in der Stadt Tainan. Wie auch immer, ein Teil dieses explodierenden Wals trifft den Ich-Erzähler, trifft Sixten Braun am Kopf. Und als der wieder zu sich kommt, ist nichts mehr so, wie es mal war. Ja, Dieses Stück Wal am Kopf des Ich-Erzählers ist der Anfang zu einer Reihe von Veränderungen, die Sixten Braun zu einem anderen, sagen wir ruhig, zu einem besseren Menschen machen. Ich habe vor ein paar Tagen die Gelegenheit gehabt, mit Heinrich Steinfest über seinen neuen Roman zu reden. Und angefangen habe ich das Gespräch, das übrigens in einem schönen Wiener Garten stattfinden konnte, mit der Frage nach dem Wal. Ist es, so wollte ich von Heinrich Steinfest wissen, ist es einfach Pech, wenn man einen explodierenden Wal an den Kopf bekommt? Oder ist das Schicksal?
Naja, das ist ja die Frage. Wer bestimmt die Realität eines Romans? Ist das nun wirklich der Autor im Sinne eines Schöpfers? Oder gibt es eben auch eine unumkehrbare Realität im Roman, die auch unabhängig von den Ideen und vom Willen eines Autors passiert? Ich weiß, dass das immer so ein bisschen esoterisch klingt, aber ich glaube, es gibt ja eine Romanwahrheit, von der ich ja als Autor auch immer wieder überrascht werde, weil ich mitunter auch nicht weiß, was auf der nächsten Seite passiert. Also ich hatte wirklich diesen Wal einfach im Kopf. Das war ein explodierender Wal, war für mich im Endeffekt eigentlich das Bild eines Urknalls. Also meine Vorstellung war, ich habe zwar da ein paar Figuren, aber die sind eher geisterhaft. Und dank dieser Explosion, dank dieses Urknalls, werden die Figuren wirklich lebendig. Also vor allem natürlich die Hauptfigur, der Ich-Erzähler, Sixten Braun, der ja auf diese Weise auch aus seinem bisherigen Leben, aus diesem, finde ich, schattenhaften Dasein herausgerissen wird, eine Art von Menschwerdung, im Zuge dessen dann auch eine Vaterwerdung stattfindet. Aber warum jetzt ein Wal? Das habe ich mich auch gefragt. Es war halt einfach dieses Bild da, das mir ungleich stärker erschien als jetzt, sage ich mal, ein explodierender Kühlschrank oder ein explodierender PKW. Und ich habe mich dann mit der Recherche beschäftigt, habe mir gedacht, jetzt schaue ich mal nach, wie realistisch ist überhaupt eine Walexplosion. Und da stieß ich schon darauf den Umstand, dass halt also bei toten Walen im Zuge von einer Gärgasbildung es zu solchen Explosionen kommen kann. Ich fand da aber nur irgendwelche Geschichten, die halt am Strand passieren, wo normalerweise auch Wale gefunden werden. Aber dann kam ich zu dieser Geschichte, die ja tatsächlich 2004 im Süden von Taiwan in der Millionenstadt Tainan passiert ist, dass dort eben mitten im Straßenverkehr so ein 16 Meter langer Pottwal explodierte. Und ich fand es halt einfach ideal für meine Geschichte. Aber ich habe die Realität in die Fiktion übertragen.
Also das habe ich richtig verstanden. Zuerst hatten Sie die Idee, dass das passieren könnte, und dann haben Sie wirklich herausgefunden, dass das passiert ist und aufgrund dessen dann den Roman aufgebaut.
Ja, und dann, ich meine, dann beschäftigt man sich halt mit der Materie. Also das, ich weiß nicht, wie ich es gelöst hätte, wäre ich nicht auf diese Geschichte gestoßen, ob dann dieser Wal vielleicht an ganz anderer Stelle oder in anderer Form explodiert wäre. Aber ich habe mich aufgrund dessen, dass mich hier die Realität doch sehr beeindruckt hat, eben auch an diese Realität dann gehalten. Das heißt, alles, wie es im Roman beschrieben wird, vom Umstand der Walexplosion entspricht absolut der Realität. Die Fiktion besteht einfach darin, dass es hier meine Hauptfigur gibt, die genau in diesem Moment, wo diese Explosion stattfindet, auf die Straße tritt und von einem Teil dieses explodierenden Tiers getroffen wird. Und in dem Sinne tatsächlich von diesem Urknall mitgerissen wird und eben Teil dieses neu entstehenden Romankosmos wird. Aber die eigentliche Explosion ist eine reale gewesen.
Und jetzt entwickelt sich dieser Sixten Braun durch diese Explosion zu einem anderen Menschen. Von wo nach wo entwickelt er sich?
Es ist so als Manager. Und das ist jetzt nicht per se ein Roman, der das Manager-Dasein als negativ darstellt, sondern er ist ein Zyniker. Und er ist ein Zyniker, weil er im Endeffekt ein falsches Leben führt. Und es kommt ja auch dann später heraus, dass er in seiner Jugend ja durchaus ein sehr maßgebliches Erlebnis hatte, eben das Zusammensein mit einem sogenannten Allesforscher, einem älteren Mann, einem Universalgelehrten, offensichtlich der einzige Erwachsene dieser Zeit, bei dem er wirklich Geborgenheit erfahren hat und sich ja durchaus vielleicht eher in diese Allesforscher-Richtung hätte entwickeln können, was da nicht der Fall war. Aber er wird im Endeffekt durch diese Explosion wieder dort zurückgeführt, zu diesem Keim, der da gesetzt wird von diesem Allesforscher. Natürlich, es ist eine Verwandlung, es ist eine Katharsis, es sind Prüfungen. Ich meine, es ist ja nicht nur der Wal, es kommt dann auch noch ein Flugzeugunglück. Es kommt eine große Liebe, die aber auch im Endeffekt sehr schnell wieder vorbei ist. Und trotz allem führt ihn das ja in ein besseres Leben. Und er ist mehr bei sich. Und da ist ja auch dann maßgeblich diese Vater-Sohn-Beziehung, die entsteht.
Und damit sind wir auch schon beim Kern des Romans angelangt, nämlich diese Vater-Sohn-Beziehung, von der Sie reden. Dazu muss ich aber noch was sagen zuerst. Nach dem Unfall mit dem Wal lernt Sixten Braun in Taiwan seine Ärztin kennen. Er lernt sie persönlich kennen. Es ist eine deutsche Ärztin und mit ihr entwickelt sich eine Liebesgeschichte, von der er später sagt, es sei die Liebe seines Lebens. Diese Liebesgeschichte ist sehr, sehr kurz. Es sind nur 2 Nächte. Und diese Frau stirbt später. Jahre später, Sixten Braun ist wieder zurück in Deutschland, ist bereits auf dem Weg seiner Veränderung, hat sich hochgearbeitet, wie Sie schreiben, vom Manager zum Bademeister in Stuttgart, taucht der Sohn dieser Ärztin in Deutschland auf. Und dieser Sohn dieser Ärztin, Simon heißt er, der soll nun von Sixten Braun adoptiert werden. Aber es ist sehr bald sehr klar, dass es nicht sein Sohn ist, sondern der Sohn eines anderen Mannes. Und zweitens, dieser Sohn spricht eine Sprache, die weder Deutsch noch Chinesisch ist, sondern eine Geheimsprache. Dennoch, Sixten Braun akzeptiert diesen Sohn, nimmt diesen Sohn an. Warum?
Auch das ist vielleicht ein bisschen eine Art gewesen, diese Hauptfigur herauszufordern, ihn noch einmal zu zwingen, sich hier so einer Prüfung zu stellen. Und ich habe es ihm, glaube ich, nicht leicht gemacht. Oder das Schicksal oder das Romanschicksal macht es ihm nicht leicht. Und gleichzeitig aber, er gewinnt jedes Mal, nicht? Also ich habe das Gefühl, er wird mit jeder Prüfung ein bisschen stärker, ein bisschen stabiler, auch vergnüglicher. Ja, ich denke, das hat mir auch Spaß gemacht, zu sehen, wie er also mit diesen Dingen wächst, ohne jetzt also gleich zum Superhelden zu mutieren.
Aber was wird er dann, wenn nicht Superheld? Was macht's mit ihm?
Ich finde, das macht ihn schlichtweg schöner. Ja? Das macht ihn eleganter, das macht ihn... Für mich hat Würde und Menschlichkeit, das hat was mit Eleganz zu tun. Ich weiß, dass das ein bisschen komisch klingt, weil wir uns da was anderes darunter vorstellen. Also eher was eben Luxuriöses. Aber das ist schon bei anderen Figuren bei mir so gewesen, wo also auch mein Krimi-Hauptfigur Markus Schenk, der eine Verletzung nach der anderen, schließlich verliert auch den Arm. Aber am Ende wird er, indem er sein Schicksal annimmt, eben nicht überwindet, sondern annimmt, wird er eigentlich immer eleganter. Ja? Das ist diese Formschönheit, dass die Dinge plötzlich stimmig werden. Und ich habe das Gefühl, zur Schönheit des Menschen gehört auch immer so ein bisschen ein Makel, eine Schwäche. Und die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Ja?
Wie Sixten mit seinem Schicksal umgeht, das erfahren wir in diesem nächsten Ausschnitt. Wir sind in der taiwanesischen Vertretung in München. Mit im Raum ist noch eine Mitarbeiterin dieser Vertretung. Und es ist der Moment, in dem Sixten Simon zum ersten Mal sieht. Bereits klar ist ihm, dass es nicht sein Sohn ist. Und dann passiert Folgendes.
Am liebsten wäre ich sofort aufgestanden, um den Raum zu verlassen und mir das Elend nicht länger anschauen zu müssen. Freilich bestand das Elend in erster Linie in den erstaunlichen Fehlschlüssen, die dazu geführt hatten, dass man ein Kind, welches schon rein optisch nicht das meine sein konnte, nach Deutschland geflogen hatte. Oder stand dahinter gar ein Kalkül? Ich sagte, es muss doch einen Hinweis auf den richtigen Vater geben. Wenn's einen solchen gäbe, glauben Sie denn, man hätte den Jungen hierher gebracht? Nun, ich werde Simon jetzt zurückbringen. Nachher darf ich Sie zu meinem Vorgesetzten führen. Er möchte sich ganz offiziell für die Mühe, der Sie sich unterzogen haben, entschuldigen. Sinnlose Mühe. Leider Gottes. Warten Sie, ich weiß nicht, was man in dieser Situation eigentlich machen kann, aber ich will nicht, dass Sie den Jungen zurückschicken. Wenn Sie das nicht wollen, müssen Sie auch bereit sein, etwas für ihn zu tun. An was denken Sie denn? Dass ich das Kind adoptiere, ohne Ehefrau, ohne Lebensgefährtin. Das deutsche Adoptionsrecht lässt so etwas zu. Auch Alleinstehende kommen in Frage. Und glauben Sie mir, vor allem die Behörde in Tainan würde alles tun, um in dieser verfahrenen Situation eine Lösung zu finden, erklärte Frau Heinsberg. Sie beugte sich seitlich zu dem Jungen hinunter, zeigte zu mir hoch und erklärte etwas auf Chinesisch. Er schien sie aber nicht zu verstehen. Möglicherweise sprach sie das falsche Chinesisch. Sie blickte zu mir hin und forderte mich auf, geben Sie ihm die Hand. Ich hob meinen Arm und spreizte leicht meine Finger. Er tat es mir gleich. Ich sah, wie seine rechte Hand in dem breiten Pulloverärmel hin und her schlackerte. Ich griff vorsichtig nach ihr. Wäre ich blind gewesen und jemand hätte mir erklärt, ich hielte gerade einen Papierflieger in der Hand, ich hätte es geglaubt. Verdammt! Man sollte nichts berühren. Berührungen machen einen schwach. Ich sagte, »Hallo, Simon. Es freut mich, dich kennenzulernen.« Ich lächelte ihn an. Er lächelte zurück. Ein Lächeln gleich einem Pinselstrich von Eiklar, dünn und durchsichtig, aber frei von Lüge, frei von Routine oder Spekulation. Ich hatte noch immer seine Hand in der meinen. Ich hörte jetzt Frau Heinsberg, wie sie meinte, »Muss ich die Feuerwehr rufen?« »Wieso denn?« »Na, damit sie mit einem Schneidbrenner anrückt, um ihre beiden Hände wieder zu trennen.« Sie meinte es absolut liebenswürdig. Ich sah ihre Freude und ich sah meine eigene Freude und die Simons. Selbst wenn ihm der Witz auch dann unverständlich geblieben wäre, hätte er Deutsch gekonnt. Stimmt, ich würde ihm diese Sprache beibringen müssen. Deutsch und Schwimmen und Hürdenlauf. Der perfekte Dreikampf.
Sie hören Reflexe auf SRF 2 Kultur, heute mit einem Gespräch mit dem Schriftsteller Heinrich Steinfest. Anlass ist sein neuer Roman »Der Allesforscher«. Und in der zweiten Hälfte dieses Gesprächs, das ich neulich in einem Wiener Garten mit Heinrich Steinfest führen konnte, geht es nunmehr um den Autor und um die Person Heinrich Steinfest. Und als erstes möchte ich zu diesem Thema wissen, wo er als Schriftsteller zu Hause ist.
Als Schriftsteller, ich meine, zu Hause bin ich mal dadurch, dass ich diese Tätigkeit als meine alleinige Tätigkeit ausüben kann. Ja, und ich habe die Möglichkeit natürlich, diese Dinge, die mich im Alltag beschäftigen, die mich beschäftigen, wenn ich Kinder sehe, wenn ich die Nachrichten höre, wenn ich in der U-Bahn sitze und den Leuten zuhöre, was sie von sich geben, all diese Dinge, die fließen ja auf die eine oder andere Weise direkt in meine Bücher hinein. Ich werde relativ oft auch gefragt, ob denn das Therapie sei, nicht? Und ich sage dann immer ganz unverschämt ja. Und ich weiß natürlich, dass viele dann sich total jetzt wehren gegen den Begriff der Therapie, nicht? Weil das ist ja dann so volkshochschulmäßig. Aber ich denke, Schreiben ist Therapie, wie Lesen Therapie ist. Ja? Es ist nur nicht so, alles was Therapie ist oder nicht jedes therapeutische Produkt sollte auch publiziert werden, nicht? Trotzdem, es bleibt für mich zunächst einmal natürlich wirklich ein therapeutisches Mittel, was mir hilft, das Leben zu begreifen, mitunter auch das Leben zu ertragen. Ich meine, bei aller Freude am Leben finde ich es manchmal aber auch unerträglich, ja? Ich möchte nicht sagen, dass ich manisch-depressiv bin, aber ich meine, ich habe eine gewisse Tendenz, die in die Richtung geht. Und Schreiben, so wie vorher Lesen und überhaupt Kunst, ist für mich ein ganz probates Mittel, die Welt auszuhalten. Beziehungsweise auch aus diesem Jammertal oder innerhalb dieses Jammertals dann all die schönen Flecken zu erkennen, die das Leben wiederum lebenswert machen. Aber das eine ohne das andere scheint nicht wirklich bestehen zu können.
Aber dann geht es ja noch weiter. Also Sie haben das Therapeutische, aber dann machen Sie auch Romane und das ist eine Kunstform. Und da müssen Sie hart arbeiten, um diesen Stil zum Beispiel zu entwickeln, den Sie haben. Was ist Ihnen da wichtig, punkto Stil?
Na gut, zunächst einmal ist es ja entscheidend, dass man eine eigene Sprache entwickelt. Also ich meine, wenn man das nicht schafft, muss man im Endeffekt zum Schreiben aufhören. Denn dann wäre es ja tatsächlich nur dieses reine therapeutische Moment, zu sagen, ja okay, ich habe jetzt zwar meine ganzen Sorgen da losgebracht und aufs Papier gebannt, aber ich meine, sprachlich ist das nicht interessant und es ist nicht, kann man niemanden anderen zumuten. Oder es endet halt irgendwie immer im puren Handwerk, wo man zwar sozusagen die Sprache beherrscht, aber keinen eigenen Duktus entwickelt. Also Duktus war für mich immer wichtig. Ja? Selbst die Leute, die mich nicht mögen, sollen nach 3 Sätzen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Sagen, oh Gott, das ist schon wieder der schreckliche Steinfest. Ja? Das klingt jetzt wiederum natürlich, als würde es nur um Originalität der Sprache gehen. Es geht natürlich schon auch um Wahrhaftigkeit, aber ich bringe gerne als Vergleich einen banalen Tisch. Ja. Ich möchte nichts erfinden, sondern ich möchte einen Tisch so darstellen, wie ihn vorher noch niemand dargestellt hat, damit wir eben auch die Möglichkeit haben, einen neuen Bezug zu diesem Tisch herzustellen, einen banalen Gegenstand, den wir bisher übersehen haben, plötzlich wieder zu erkennen, wieder wahrzunehmen. Ja? Also schon dieses Aha-Erlebnis oder ein Gleichnis, das eben nicht abgedroschen ist. Ich mag nicht Bilder entwickeln, die schon 20 vor mir entwickelt haben. Ja? Und das ist eine harte Arbeit, weil das ist ja nicht so, dass ich jedes Bild, jedes Gleichnis, jede Wortfindung, jede kleine Beschreibung, die mir einfällt, dann auch übernehme. Sondern da bin ich eben schon jetzt auch der Handwerker, der da herumschleift und schält und klopft und kratzt und schneidet, nicht? Und ein Bastler, nicht? Der also wirklich versucht dann eben ein perfektes Bild zu entwickeln und alles ausscheidet, was nicht gelungen ist. Was nicht heißt, dass natürlich, wenn man dann, irgendwann ist halt ein Buch fertig und nachher stellt man immer wieder fest, was man noch hätte anders machen können. In der Zwischenzeit gehe ich ja auch so weit. Ich habe zwar immer an der Sprache gearbeitet, aber eigentlich nie an den Geschichten. Bei diesem Roman habe ich dann auch an der Geschichte viele Änderungen vorgenommen. Dieses Buch ist ja auch in einem etwas größeren Zeitraum entstanden als die bisherigen. Also da war auch etwas Abstand da, was für mich in der Zwischenzeit auch wichtig wäre. Also ich werde auch in Zukunft jetzt eher so arbeiten, dass ich mehrere Projekte gleichzeitig mache, um dann jeweils immer ein bisschen Abstand zu dem anderen oder zu den einzelnen Projekten zu haben.
Kommen wir zum Schluss nochmal zurück auf diesen Roman, Der Allesforscher. Da gibt es auch noch eine persönliche Geschichte dahinter. Sie haben diesen Roman geschrieben, um eine Geschichte aus Ihrem Leben aufzuarbeiten, und zwar der Tod Ihres Bruders. Der ist vor 30 Jahren in den Bergen abgestürzt, in Tirol. Sie haben sich dieser Geschichte gestellt, zum ersten Mal mit diesem Roman. Wie ist es Ihnen dabei ergangen?
Das Merkwürdige war, dass ich mich so lange nicht mit den Umständen beschäftigt habe. Ich möchte nicht sagen, dass ich den Tod verdrängt habe, wobei man natürlich in 30 Jahren dann schon immer wieder mal sich überlegt, mein Gott, wie lange habe ich jetzt schon an ihn nicht gedacht, nicht? Und auch an andere Menschen, die ich in der Zwischenzeit verloren habe. Gleichzeitig habe ich zum Beispiel nie aufgehört, von ihm zu träumen. Ich habe fast das Gefühl, dass ich meinem verstorbenen Bruder im Traum mehr begegnet bin in den letzten 30 Jahren als jetzt in meinen Erinnerungen. Und ich hatte nicht es so geplant gehabt, diese Geschichte seines Todes jetzt in übertragener Weise zu behandeln, denn es ist ja definitiv kein autobiografischer Roman. Auch diese Ich-Figur hat nur sehr partiell mit mir zu tun. Aber es ergibt sich eben im Laufe der Erzählung, dass eben dieser Ich-Erzähler auch über seine verstorbene Schwester berichtet. Ich fand die Auseinandersetzung eher sehr befreiend. Also ich bin zu dem Berg gefahren, wo dieses Unglück geschehen ist. Dieser Berg spielt dann mit einem anderen Namen eben eine Rolle auch im Roman, wobei er genauso beschrieben ist, wie er besteht. Und die ganzen Hütten und diese ganze Tiroler Bergwelt, das ist also auch da wieder die Realität in die Fiktion übertragen. Und ich empfand es eher als eine Befreiung, darüber zu schreiben, aber eben nicht in diesem autobiografischen, was ich gar nicht kann.
Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie, ja, es heißt immer Stubenhocker, also Sie schreiben Romane, die spielen irgendwo in Russisch-Fernost zum Beispiel, aber Sie sitzen in Stuttgart in Ihrer Wohnung und machen das von dort aus. Aber jetzt haben Sie wirklich vor Ort recherchiert, also Sie waren jetzt wirklich in den Bergen.
Gut, wobei ich nicht in Taiwan war, nicht? Also ich habe, ja, ich meine, es gibt ja Leute, nicht? Also ich meine, die haben eine Idee und dann setzen sie sich in den nächsten Flieger und schauen sich das an. Ja, ich hatte, so wie auch im Roman beschrieben, es gab so einen gewissen Zwang zu sagen, jetzt ich will einfach vor Ort sein, ich will den Ort, ich will den Berg gesehen, ich will wissen, ob, wie der Berg ausschaut, nicht? Ist das ein schöner Berg, ist das ein hässlicher Berg? Ich meine, überspitzt gesagt, also so sagt der Sixten Braun das, ja, ich meine, ist der Berg es wert gewesen, nicht?
Und, wie war's?
Es ist tatsächlich ein schöner Berg, ja. Also es ist der Fußstein und Nachbarberg vom Olperer. Und ich war, das waren vollkommen skurrile Umstände, weil ich meine, man musste, um dort überhaupt zu dem Fuß zu kommen, also das ist schon sehr hoch gelegen, zu einer Hütte hochmarschieren und es ist ein sehr langer Marsch und diverse schwierige Umstände haben dazu geführt, dass ich da eigentlich sehr spät erst hinkam und ich wollte unbedingt hin und ich war berührt und fasziniert und wirklich auch von der Macht und Schönheit von etwas so Banalem wie einem großen Stein, nicht? Und wie gesagt, es ist ein Wechselspiel zwischen den realen Erlebnissen und diesen fantastischen Momenten, die mir einfach zustoßen. und die, wie wir schon besprochen haben, aber als Teil der Romanwelt dann wieder etwas fast Selbstverständliches oder als etwas Selbstverständliches erscheinen sollen.
In Ihrem Roman ist es so, dass die verstorbene Schwester des Sixten Braun, dem Sixten Braun, im Traum erscheint, dass sie noch Aufgaben zu erledigen hat, dass sie nicht weg kann von der Erde. Irgendwie habe ich das Gefühl beim Lesen, dieses Buch hat auch einen spirituellen Aspekt.
Ja, ja, das ist so heikel, nicht? Wenn ich jetzt ironisch bin, sage ich, ja, ja, ich weiß eh, dass ich jetzt langsam zum religiösen Schwärmer werde. Natürlich, es ist dahingehend spirituell, weil es ja hier um eine Verbindung von Diesseits und Jenseits geht. Für mich ist der Traum eine Möglichkeit gewesen, diese beiden Sphären zu verbinden, ohne aber, denke ich, jetzt in etwas, ich möchte fast sagen, in was Traumhaftes abzugleiten. Diese Träume sind sehr realistisch. Sie dienen auch nicht im Roman dazu, eine Nebenhandlung zu betreiben oder sozusagen jetzt irgendwie eine Ornamentik an die Geschichte anzufügen, sondern da wird ja die Handlung vorangetrieben. Das heißt, die Traumebene führt die Geschichte weiter. Und die Traumebene hat eben die Möglichkeit, dass hier Figuren, wie zum Beispiel eben Sixten Braun und seine verstorbene Schwester, wieder zusammenkommen, um im Endeffekt die Sache komplett zu machen. Ja, das fand ich eine schöne Möglichkeit, hier Figuren zusammenzubringen, ohne, glaube ich, deshalb gleich esoterisch zu wirken.
Ja, interessanterweise ist es alles sehr realistisch. Ganz egal, welche Glaubensvorstellung man mitbringt, wenn man das liest, das kauft man.
Das war immer mein Ehrgeiz und ich hoffe und ich glaube, dass es mir vielleicht bei diesem Buch am besten gelungen ist, die Dinge, die in einer Zusammenfassung ja immer unglaublich eben unrealistisch und skurril und abwegig klingen, dass die, wenn man das Buch liest, eben plötzlich logisch, folgerichtig und innerhalb dieses Kosmos eben nicht als fantastisch, sondern eben als ja, normal angesehen werden können. Und gleichzeitig ist es natürlich trotzdem, es ist ja kein Fantasy-Roman, das ist natürlich trotzdem ein Roman über unser Leben und über unsere Welt. Ja. Aber ich brauche eben diese Romanwirklichkeit, um zu unserer Welt, also praktisch über die Rückseite heranzukommen. Ich möchte diese Welt so beschreiben, wie man sie vorher eben vielleicht noch nicht gesehen hat. Trotzdem ist es aber ein Blick auf das Reale.
Heinrich Steinfest im Gespräch über seinen neuesten Roman, Der Allesforscher. Der Roman ist bei Piper erschienen, das gleichnamige Hörbuch bei Osterwold. Das war Reflexe. Sie hörten eine Sendung von Michael Luisier.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.